Good afternoon, everyone.
Hallo allerseits, schönen guten Nachmittag. Es ist wunderbar, an dieser Veranstaltung mit dabei zu sein und auch diese schöne Darbietung gehört zu haben vor diesem Thema, das vielleicht ein bisschen furchterregend scheint. Ich werde aber versuchen, ein bisschen Optimismus in die Sache reinzubringen und für den Menschen eine positive Zukunft zu präsentieren. Hoffe ich zumindest. Vielen Dank, Kirsten, dass ich hier sprechen darf. Mein Thema lautet, warum das Weltenhirn von H.G. Wells und der Hackable Human von Yuval Harari nicht erfolgreich sein wird. 2018 hat Yuval Harari am World Economic Forum eine Präsentation gehalten. Der Titel war, wird die Zukunft menschlich sein? Harari schien in dieser Präsentation unsere schlimmsten Ängste zu bestätigen über eine dystopische Zukunft, wie in einem Science-Fiction-Film. Wir werden uns vernichten, wenn wir weiter so machen, wie wir bisher vorgegangen sind. In einem Zeitalter der fortgeschrittenen Technologie werden wir uns zerstören. Das waren fast prophetische Voraussagen von Harari, seine Zukunftsvisionen waren aber ein bisschen unklar. Es gab keine Details in seiner Präsentation. Wie kommt diese Zukunft auf uns zu? Wie zeigt sie sich? Wie können wir auch dieses Schicksal oder diese Zukunft vermeiden? Harari wurde nach seiner Präsentation gefragt und es gab auch noch eine weitere Fragerunde am gleichen WEF-Meeting. Harari hat aber immer nur seinen eigenen Algorithmus wiederholt. Er hat also einfach von einem Tag des jüngsten Gerichts im Allgemeinen gesprochen. Genauere Fragen zur Mechanik dieser dystopischen Zukunft, zu den spezifischen Einzelheiten, hat er gesagt, ich weiß es nicht. Jeder, der bei Verstand ist, sieht das natürlich als problematisch. Müssen wir jetzt Harari zuhören, als ob er ein Gelehrter ist oder ein Prophet? Wenn wir Harari als Gelehrten wahrnehmen, der dieses Thema studiert hat, dann ist es problematisch, dass er selber die spezifischen Einzelheiten nicht erläutern kann, sondern sie vielmehr vermeidet. Wenn wir die Algorithmen von Harari anschauen, die er benutzt für seine Vision der dystopischen Zukunft, dann sehen wir, dass es dort sehr viele Rätsel gibt. Es gibt auch viele persönliche Annahmen, persönliche Einschätzungen, die eben als objektive Algorithmen versteckt oder verborgen oder unter dem Deckmantel der objektiven Algorithmen daherkommen. Ein Algorithmus ist ein Prozess oder eine Anzahl von Regeln für eine Problemlösung, normalerweise durch einen Computer durchgeführt. Nun, die Algorithmen von Harari. Er sagt eigentlich, dass menschliche Wesen hackbar sind oder hackable sind, wie ein Computer. Und jetzt müssen wir aber mal schauen, wie so eine mathematische Sichtweise zustande kam. Harari hat natürlich ist beeinflusst worden von Darwin, Bertrand Russell und H.G. Wells. Und für uns ist es natürlich nützlich zu sehen, wie diese Arbeiten unser Verständnis des Menschen und des Universums beeinflusst haben. So entstand eine moderne Wissenschaft, so wird eine moderne Religion entstehen und eine moderne Utopie. So wird es dargestellt. Wenn das jetzt sehr utopisch klingt, H.G. Wells, Russell, Huxley, Harari selber haben solche Dinge geschrieben. Also so etwas müsse entstehen, so eine Utopie. Und Harari hat an der Präsentation am WEF im Jahr 2020 auch eine Antwort gegeben auf die Frage bezüglich Orwell, Huxley, Brave New World, ob das die Zukunftsvision sei. Er meinte, ja, das könne schon relevant sein. Das hier ist ein Ausschnitt von Brave New World von Huxley. Und das ist eine Gerechtfertigung einer wissenschaftlichen Diktatur. Es wird gesagt, es gibt keine Absicht, es gibt keine Zielsetzung. Das ist etwas, so funktioniere das Universum. Huxley hat gesagt, eine neue Theorie der Biologie, so lautete der Titel der Abhandlung, die Mustafa Mond gerade zu Ende gelesen hatte. Er saß eine Weile da und runzelte nachdenklich die Stirn. Dann nahm er seinen Stift zur Hand und schrieb quer über das Titelblatt. Die mathematische Behandlung des Zweckbegriffs durch den Autor ist neu und höchst genial, aber auch ketzerisch, was die gegenwärtige Gesellschaftsordnung betrifft, gefährlich und potenziell subversiv, nicht zu veröffentlichen. Schade, dachte er, als er seinen Namen unterschrieb. Es war ein meisterhaftes Stück Arbeit, aber sobald man anfing, Erklärungen in Bezug auf den Zweck zuzulassen, nun, man wusste nicht, was das Ergebnis sein könnte. Es war die Art von Idee, die die unruhigeren Gemüter unter den höheren Kasten leicht dekonditionieren konnte, sie dazu bringen, ihren Glauben an das Glück und an das als das höchste Gut zu verlieren und stattdessen zu glauben, dass das Ziel irgendwo jenseits, irgendwo außerhalb der gegenwärtigen menschlichen Sphäre lag, dass der Zweck des Lebens nicht die Aufrechterhaltung des Wohlbefindens war, sondern eine Intensivierung und Verfeinerung des Bewusstseins, eine Erweiterung des Wissens, was, so überlegte der Kontrolleur, durchaus wahr sein könnte, aber unter den gegebenen Umständen nicht zulässig. Aldous ist eigentlich die Weiterführung eines Erbes, sich vom Zweck in den Wissenschaften abzuwenden. Der Großvater T.H. Huxley war Darwins Bulldog, so hat er sich selber genannt. Er hat Darwins Theorie zu einer neuen Höhe getrieben. Es wurde eigentlich die neue Wissenschaft. Das bedeutete, dass man jahrhundertelang Wissenschaftler hatte, auf der ganzen Welt, von verschiedenen Kulturen, die das Universum als eine zweckbestimmte Sache anschauten, mit einem Schöpfer. Aber das war nun in den Papierkörben der Irrelevanz gelangt. Darwin hatte anscheinend nachgewiesen, dass es keinen Zweck, keine Zweckbestimmung gab und dass es keinen Schöpfer mit einem intelligenten Plan gab. Aber das stimmt nicht. Darwin hat das gar nie nachgewiesen. Darwins Evolutionstheorie kam nach dem Lesen von Thomas Malthus' Essay über die Bevölkerungskontrolle. Man nennt das ja auch malthusianistisch. Also die Theorie, dass man eine Bevölkerung kontrollieren muss. Man sieht das auch auf der Grafik. Es kommt eigentlich zu einem Ende der Tragfähigkeit für den Planeten. Wenn es nämlich in einem gewissen Ökosystem mehr als eine gewisse Anzahl Organismen gibt, dann kommt es zur Katastrophe. Aber was ist die Tragfähigkeit? Wo liegt sie? Wie hoch? Thomas Malthus hat dieses Wachstumsmodell kreiert, aber hat nie eine genaue Zahl angegeben bezüglich der Tragfähigkeit. Was ist diese Zahl? Und zwar deswegen, weil die Tragfähigkeit oder Kapazität nicht etwas Fixes ist. Das kann steigen oder nach unten korrigiert werden, je nach Innovationen wie Landwirtschaft. Malthus hat aber doch prophezeit, dass in 1890 spätestens, also 100 Jahre nach seiner Vorhersage, diese Tragfähigkeit erreicht sei. Und das war natürlich weit am Ziel vorbei. Es muss gesagt werden, dass Malthus überzeugt war, dass seine Prophezeiung korrekt war und dass eine Katastrophe nur vermieden werden kann, indem man die menschliche Bevölkerung sofort verringerte. Das heißt, keine medizinische Versorgung, keine Lebensmittel für die Bedürftigen. Die Malthus-Treuen dachten, dass man mit der Verschiebung des Todeszeitpunktes dieser Menschen nur noch weitere Ressourcen aufbrauchen würde. Das klingt alles sehr bekannt, nicht wahr? Warum hat Malthus sich so getäuscht? Weil man nicht linear extrapolieren kann, wie ein Punkt erreicht wird. Malthus hat das aber mit der Grafik versucht. Er hat das linear erklären wollen. Aber mit menschlichen Innovationen verändern sich die Beziehungen, die wir haben, zu den Ressourcen, und zwar qualitativ, nicht quantitativ. Qualitative Veränderungen waren immer ein Albtraum für die Mathematiker. Die wollten Modelle mit Trends für die Zukunft, aber ein mathematisches Modell kann natürlich nicht alle qualitativen Veränderungen voraussagen, die in der Zukunft kommen. Das ist unmöglich. Da müsste man ja sämtliche Formen von Innovation, Erfindungen, Entdeckungen voraussehen. Ist das möglich? Bis jetzt ist die Antwort nein. Wie wir sehen werden, ist das durchaus der rote Faden, wenn man mathematische Modelle zur Festlegung der Zukunft oder zur Prophezeiung der Zukunft nutzen will. Malthus hat in seinem Werk geschrieben, wir sollten die Operationen der Natur, die diese Sterblichkeit hervorbringen, erleichtern, anstatt uns törichterweise und vergeblich zu bemühen, sie zu behindern. Und wenn wir die zu häufige Heimsuchung durch die schreckliche Form des Hungers fürchten, sollten wir die anderen Formen der Zerstörung, zu denen denen wir die Natur zwingen, eifrig fördern. In unseren Städten sollten wir die Straßen enger machen, mehr Menschen in die Häuser drängen und die Rückkehr der Pest fördern. 1883, nach dem Lesen des Essays über die Bevölkerungstheorie, hat Darwin seine eigene Evolutionstheorie aufgrund der Selection of the Fittest geschrieben. Er nannte es die künstliche Wahl oder auch die selektive Zucht und hat sich auch auf die Pferdezucht bezogen. Darwin hat eine Ähnlichkeit gesehen zwischen einem Bauern, der das beste Material sozusagen aussucht, wie auch die Natur, die aus Varianten zufällig auswählt. Das heißt, die Idee der natürlichen Selektion und Survival of the Fittest gab eigentlich keine Richtung vor für die Evolution, sondern es ging eher um die Auswahl durch die Natur von zufälligen Varianten. Aber wie kann das passieren, ohne dass die anderen Teile des Organismus beeinflusst werden? Nun, die Diskussion zur Evolution führte im Jahr 1800, in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, zu einer Einigung. Man dachte, ja, es gibt eine gewisse Evolution bei den lebenden Wesen. Charles Darwin war einer der wenigen Menschen damals, wenigen Wissenschaftler, die Evolutionsbefürworter waren. Es war keine One-Man-Show, es gab noch andere. Die Debatte drehte sich um das, wie die Evolution stattfand. Wiederum gab es verschiedene Wissenschaftler, die sich dort betätigten. Sie waren der Ansicht, dass der Prozess der Evolution durchaus nicht im Widerspruch stand zu einem Schöpfer mit einem intelligenten Plan. Zum Beispiel Georges Cuvier und Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Sie waren zwei Beispiele. Sie haben Pionierarbeit geleistet in der Evolution. Bis zum heutigen Tag wird das sehr respektiert. Und sie haben einige Fragen aufgeworfen. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire sagte, es gebe ein inhärentes Potenzial in der Evolution. Das Potenzial für Veränderung sei im Organismus verankert und die vielen Teile des Organismus sei sehr harmonisch und kohärent vonstatten. Das heißt, das passiere zweckgerichtet, nicht zufällig. Die Evolution sei also zweckgerichtet. Die Entwicklung von Flügeln zum Fliegen, Augen zum Sehen, das Nervensystem für das Denken, das sei nicht voneinander zu trennen. Die Transformation habe eben die Absicht, zu fliegen, zu sehen und zu denken. Bei Darwin war das anders. Darwin hat ein Paradoxon in der eigenen Theorie geschaffen. Entweder gibt es in einem Organismus Harmonie oder nicht. Darwin sagt, es gebe zufällige Veränderungen von Teilen im System. Das Ganze habe aber damit nichts zu tun. Und das würde ja zum Tod des Organismus führen, wie zum Beispiel bei der Embryobildung. Oder das würde zu einer Insel von Dr. Moreau führen. Das ist übrigens auch ein Werk von H.G. Wells, unserem Antihelden. Die eleganten Schaffungen oder Schöpfungen, die wir sehen in dieser Welt der Natur, wären sehr selten, aber wir sehen sie doch so häufig. Es gibt unglaublich vereinzelte Details bei der Biochemie, metabolische Prozesse, eine Koordination mit Tausenden von Teilen. Wenn das alles zufällig wäre und losgelöst, dann wäre das, was Darwin sagt, aber dass das dann noch simultan passiert, gleichzeitig und in Verbindung miteinander, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Also man muss schon sagen, es gibt hier kein einziges Standardmodell. Was ist zum Beispiel ein Auge? Wollen wir sagen, dass ein Auge zufällig zustande gekommen ist, nicht nur einmal, sondern in ganz verschiedenen Spezies, mit ganz verschiedenen Formen von Augen, soll das alles zufällig entstanden sein? Es gab damals eine starke Opposition zu Darwin und Huxley in Europa und den Vereinigten Staaten. Zum Beispiel James Dwight Dana, ein Zeitgenosse von T.H. Huxley, war nicht der Meinung. Er hat zum Beispiel gesagt, dass biologische Organismen einen Prozess durchmachen zu einer größeren Zephalisierung. Das heißt, dass es in der Evolution gewisse Trends gab hin zu komplizierteren Nervensystemen, die eben mit der Umgebung interagieren. Das heißt, kompliziertere Formen die komplizierter funktionieren. Thomas Huxley, Darwins Bulldog, war aber gegen diese Sichtweise der zielgerichteten Ausrichtung in der Natur. Die zweckgetriebene Richtung, die gäbe es nicht. Er stand hinter Darwin und hat sogar zugegeben, T.H. Huxley hat sogar zugegeben, dass er eigentlich Huxleys Theorie gar nicht glaubte. Das hat er im Nachhinein gesagt. T.H. Huxley konnte aber Darwins Theorie quasi hervorheben als das akzeptierte Dogma bezüglich der Frage, wie Leben entsteht und sich entwickelt. Diese Fragen bleiben aber bis heute unbeantwortet. Darwins Evolutionstheorie wurde aber als das neue Wissenschaftszeitalter einläutend beschrieben. Zwei große Änderungen gab es. Huxleys Förderung der Theorie von Darwin, also Huxleys Förderung der Theorie von Darwin durch Zufall, und zweitens, dass nun ein Mensch nur noch ein Tier war und nicht mehr ein göttliches Wesen und nicht zweckbestimmt. Wenn der Mensch nur noch ein Tier ist, was interessiert ihn dann die höhere Wahrheit? Was braucht dann ein Mensch noch für um glücklich zu sein? Wie Mustafa Mond in der Brave New World auch sagt, die Vergötterung des DNA, der DNA ist ja auch ein Resultat der ganzen Geschichte um Darwin. Wenn wir jetzt uns mit Affen vergleichen, dann vergleichen wir uns heute sogar mit Computer. Also wir vergleichen uns mit allem, einfach nicht mehr mit Menschen. Die Entdeckung der molekularen Struktur wurde als heiliger Gral angekündigt im Jahr 1953 von Watson und Crick entdeckt. Das, was wir waren, das war jetzt in dieser DNA. Alles war dort wiedergegeben, so Crick und Watson. Nicht nur die physische Komponente, sondern es war eben dort auch festgelegt, wie unsere Persönlichkeit ausgelegt sei, das Temperament, unsere Eigenschaften und so weiter. Alles sei vorprogrammiert. Die diese Sicht vertraten, haben verneint, dass es einen freien Willen gab. Es wurde gesagt, wir sind alle vorprogrammiert für ein gewisses Ziel im Leben. Harari hat diesen Faden weitergesponnen, macht das noch heute. Er sieht uns als hackbare Algorithmen, und da komme ich dann später noch drauf zu sprechen. Das humane Genomprojekt. Da ging es darum, das gesamte Genom zu mappen, also aufzuzeichnen. Denn Gene seien der Auslöser von ungewollten Eigenschaften, Alkoholismus, Homosexualität, Obdachlosigkeit. Erinnert uns ein bisschen an Eugenik und Ähnliches, Sterilisierung zum Beispiel. Also es gibt da schon Parallelen. Bis heute gab es aber keinen Nachweis, dass Gene tatsächlich all das auslösen und bestimmen. Es wurden sehr viele Daten gesammelt mit dem mit dem Genomprojekt, ja, aber diese Daten sind zum Teil unnütz. 90% der DNA ist Junk-DNA, also das ist Müll, Datenmüll. Das Human-Genom-Projekt ist in vielen Weisen gescheitert, aber in der akademischen Welt glaubt man immer noch daran. Dawkins hat das noch weiter geführt und hat auch von einem egoistischen Gen gesprochen, ein Gen, das ein Programm für verschiedene Zielerreichungen enthält, Zielerreichungen, die wir als Einzelne nicht kennen und vielleicht auch gar nicht beeinflussen können. Watson und Crick haben dann die Idee weitergeführt oder verfolgt, dass die DNA den Organismus bestimmen. Sie haben gesagt, das ist das zentrale Dogma der Biologie. Die nächsten Jahre waren die Schulbücher voll von diesem Dogma. Es sei nun dank der DNA kein Gott oder keine Intelligenz mehr nötig im ganzen Universum, denn die DNA bestimme alles. So wurde auch in einer wichtigen Hypothese 1994 gesagt: You, your joys and your sorrows, your memories and your ambitions. All das, auch der freie Wille, ist nun nur noch beeinflusst von vielen Molekülen und Nervenzellen. Heute im Bereich der Elektromagnetik gibt es aber durchaus auch andere Tendenzen. Also diese Verehrung der DNA ist nun tatsächlich ein bisschen hinterfragt worden. In einer 15-minütigen Präsentation auf YouTube, Michael Claridge, Electrical Shaping of Biology, sagt Michael, Michael Claridge, was gewisse Probleme sind mit der DNA als Sicht für einen Plan fürs Leben. Das sei eben nicht immer nur für bare Münze zu nehmen. Es gibt ein Experiment der Tufts-Universität. Es gibt zum Beispiel Plattwürmer. Wenn man den Kopf abschneidet, dann kann der zurückwachsen, kann er wieder wachsen. Wenn danach, nach dem Abschneiden des Kopfes, das elektromagnetische Feld verändert wird, kann tatsächlich ein neuer Kopf entstehen von einer anderen Spezies des Plattwurmes. Das elektromagnetische Feld musste ganz spezifisch sein, damit eine Kopfart geformt werden konnte. Die DNA war die gleiche, nur das elektromagnetische Feld war anders. Also die Fähigkeit, die Form einer anderen Spezies anzunehmen, das war nicht verbunden mit der deterministischen Struktur der DNA. Michael Claridge ist der führende Wissenschaftler des Sapphire-Projekts und er sagt, warum spielt das überhaupt eine Rolle? Es ist wichtig, weil die Geschichte der DNA, mit der wir aufgewachsen sind und die wir unseren Kindern immer noch beibringen, nicht nur falsch ist, sie ist sogar schädlich für unseren Geist, weil sie uns ein falsches Verständnis von uns selbst und von unserer Beziehung zum Universum vermittelt. Uns wurde gesagt, dass ein einfaches Molekül mit einer Abfolge von 4 Molekularbuchstaben alles über uns bestimmt. Man hat uns versichert, dass nicht nur unsere Gestalt, sondern unser ganzes Wesen angeblich eine einfache Entfaltung eines molekularen Computerprogrammes ist, auf das wir gar keinen Einfluss haben. Ich halte alle Aspekte dieses Dogmas falsch und schädlich. Vielleicht war das die Absicht. Wir haben uns also früher mit Affen verglichen, jetzt vergleichen wir uns mit Computern. Man scheint zu vermeiden wollen, wie die Frage beantwortet ist, ja, was ist denn menschlich? Was ist denn menschlich? Es gab also die biologischen Studien des Darwinismus auch im 20. Jahrhundert und es gab mathematische Studien mit gewissen darwinistischen Prinzipien und Grundsätzen. Das war etwas Zufälliges und nicht zweckgeführtes. Zum Beispiel, am Anfang des 20. Jahrhunderts haben internationale Mathematiker einen Kongress in Paris veranstaltet. David Hilbert, ein führender Mathematiker von Göttingen, aus der Universität von dort, wurde eingeladen, über die Zukunft der Mathematik zu sprechen. Und er hat gesagt, es sei für die Mathematik wichtig, dass alle Axiome der Arithmetik gleichbleibend sind. Diese physischen Wissenschaften müssen axiomatisiert werden. Hilbert wollte, dass sämtliches wissenschaftliche Wissen reduzierbar ist auf die Form der mathematischen Logik. Es sollte also ein Minimum von akzeptierter Wahrheit geben und auch gewissen Abweichungsregeln. Sämtliches wissenschaftliche Wissen müsste von solchen mathematischen Modellen abgeleitet werden. Aber dann gäbe es ja nichts mehr zu entdecken im typischen Sinne der Entdeckung des 19. Jahrhunderts. Die Wissenschaftler müssen jetzt einfach nur sich auf das richtige mathematische Modell beziehen. 1900 haben Bertrand Russell und Alfred North Whitehead diese Herausforderung angenommen. Sie haben die Principia Mathematica herausgegeben. 13 Jahre später war das. Kurt Gödel war zwar anderer Ansicht, er hatte das Umfeldvollständigkeitstheorem herausgegeben, aber die Principia Mathematica blieben eine wichtige Arbeit im 20. Jahrhundert und hat vieles beeinflusst, das danach kam, auch Kybernetik zum Beispiel und auch Systemanalyse von Russell und von Norbert Wiener, seinem Schüler, während dem Zweiten Weltkrieg. Dort ging es sehr stark auch um den Transhumanismus. Also die Principia Mathematica besagt, dass alles auf mathematische Logik zurückgeführt werden kann. Das hat Kurt Gödel nicht so gesehen. Dennoch bleibt das ein Pfeiler der Mathematik und es ist auch das, was zu Kybernetik und der Entwicklung der Kybernetik geführt hat. Irrationalität sei eine wichtige Kraft, die im Universum, hat Russell gesagt. Man sollte vielleicht hier seine misanthropische Weltsicht verstehen. Das versteht man anhand von A Free Man's Worship. Er sagt, dass der Mensch das Produkt von Ursachen ist, die das Ziel, das sie erreichten, nicht vorhersehen konnten, dass sein Ursprung, sein Wachstum, seine Hoffnungen, seine Ängste, seine Lieben und sein Glaube nur das Ergebnis zufälliger Zusammenschlüsse von Atomen sind, dass kein Feuer, kein Heldentum, keine Intensität von Gedanken und Gefühlen das individuelle Leben über das Grab hinaus bewahren kann, dass alle Mühen der Zeitalter, alle Hingabe, alle Inspiration, der ganze Glanz des menschlichen Genies dazu bestimmt sind, im gewaltigen Tod des Sonnensystems unterzugehen und dass der ganze Tempel der menschlichen Errungenschaften unweigerlich unter den Trümmern eines in Trümmern liegenden Universums begraben werden muss. All diese Dinge, wenn auch nicht ganz unbestreitbar, so doch sicher, dass keine Philosophie, die sie ablehnen, hoffen kann, zu bestehen. Nur innerhalb des Gerüstes dieser Wahrheit, nur auf dem festen Fundament der unnachgiebigen Verzweiflung, kann die Behausung der Seele fortan sicher errichtet werden. Russell streitet das Ergebnis der Freeman's Worship, des Wunsches freien Menschen, nicht ab. Das heißt, dass abgestritten wird, dass es einen liebenden Schöpfer gibt, und dass er am Schluss dem Mensch den Gott ersetzen kann. Wenn wir nun vom Untergang des Universums sprechen, dann wurde das auch zu einer Annahme, die jetzt auf sehr wackeligen Füßen steht. Russell war so sicher, dass diese Big Bang-Theorie oder dieser Urknall gültig war, also kein liebender Schöpfer. Und er war sehr stolz auf diese Theorie und diese Freeman's Worship, die darauf sich abstützte, dass es also diese Verzweiflung gab, dass das der richtige Weg sein. Doch die Urknalltheorie, hat sich gezeigt, ist auch falsch, wir können das auch beweisen. Russell sieht also heute in seiner Version der Freeman's Worship sehr lächerlich aus. Russell hat vielleicht viel mehr während dieser ganzen Zeit aus dem Mülleimer sich ernährt. So sieht es heute aus. Das Teleskop hat Matt in seiner Präsentation erwähnt, das Webb-Teleskop. Dort wurden Bilder gezeigt, die alle Urknalltheorien widerlegen. Diese neuen Daten können wir jetzt natürlich in neue Modelle einbringen. Diese neuen Modelle versuchen uns aber immer wieder und immer noch zu überzeugen, dass das Universum stirbt. Es ist ein entropisches Universum. Aber wenn das Modell richtig wäre, dann hätte es ja vorhersehen können, was da vor sich geht und was passieren würde. Das ist nicht passiert. Wir haben keine Modelle. Wir sammeln ja nicht einfach Daten, damit wir unsere Modelle legitimieren können, wenn wir ehrliche Wissenschaftler sind. Habe ich das richtig gesagt? Wir sollten die Daten so ausrichten, dass sie eben objektiv sind. Ein Konzept des Universums ohne Zweckbestimmung, ohne Moral. Es sei ein Mechanismus, der gewissen mathematischen Regeln folgt. Wenn das unsere Sichtweise ist, dann haben wir mit dem Universum keine konsequente Verbindung. Das Universum ist dann etwas Kaltes, etwas Unedles, etwas, was Tod bedeutet. Es gibt dann überhaupt keinen Sinn in nichts. Es gibt dann keine Zweckbestimmung. Wir haben dann auch keinen, unsere Existenz hat keinen Sinn. Aber all diese dogmatischen Überzeugungen, also in den materialistischen, reduktionistischen Wissenschaften, wurden bewiesen. Es gab zwar Annahmen, dass es der Fall ist, aber es gab keine richtigen Nachweise. Diese Dogmen sind auf tönenden Füßen, wenn man das genauer anschaut, oder es wurde sogar widerlegt. Aber dennoch wurden sie weitergetragen. Die Überzeugung ist immer noch da in der modernen Wissenschaft. Harari ist auch nicht der Einzige, der sich mehr auf Prophezeiungen als auf philosophische Werte bezieht oder philosophische Richtlinien. Harari kommt aus einer Denkschule, die aus falschen Propheten und Halbgöttern besteht. Das sind keine echten Wissenschaftler. Und zu guter Letzt, bevor ich zu Hararis Algorithmen komme, möchte ich ein mathematisches Modell anschauen, das das Funktionieren der Gesellschaft aufzeigt, die Spieltheorie. Die Spieltheorie ist wichtig im wirtschaftlichen, politischen, soziologischen, militärischen Bereich und es wird an vielen Universitäten gelehrt, ist in Stein gemeißelt. Die Spieltheorie, eine mathematische Theorie von Spielstrategien von John Newman,
Damit Oskar Morgenstern geschrieben hat, die Theorie ist dies, das Verhalten eines Individuums immer versucht, ein optimales Ergebnis zu erzielen, was durch Eigeninteresse bestimmt wird. In seinem eigenen Buch sagt er, dass das Modell sich auf die Annahme stützt, dass wir durch rationales, selbstsüchtiges Benehmen geleitet werden. Sie vertrauen auf diese Annahme, weil die Realität ihnen diese zu bestätigen scheint. Mathematiker fühlen sich in dieser Annahme sicher. Auch Hararis Algorithmen beruhen darauf. Das ist auf den Glauben an den Darwinismus zurückzuführen. Und das wird jetzt in ein mathematisches Modell gegossen, wird also nicht mehr in Frage gestellt, sondern als Faktum betrachtet. Es ist aber kein Faktum. Und somit ist das ganze Modell wertlos, um irgendwelche Vorhersagen zu machen. Es ist aber ein Werkzeug, um gewünschte Verhalten zu programmieren, so wie es Mustafa Mond aus Eine schöne neue Welt gewünscht hätte. Wir sind keine vorhersagbaren Computerprogramme, die aufgrund von Eigeninteresse rational handeln. Die Hypothese basiert auf einer Annahme. Die moderne Wissenschaft sollte aber frei von dogmatischen Glaubenssätzen sein. Diese Annahmen führen zur Formulierung wie der Spieltheorie. Wir sind einfach ein Avatar in dieser synthetischen Welt. Wir sind programmiert. Es gibt Grenzen zu dem, was man in diesem Spiel tun kann. Die Spieltheorie repräsentiert die Motivation menschlichen Handels nicht, sondern setzt vielmehr Grenzen. Die Autoren selber anerkennen, dass es einfach ist, selbstsüchtiges Verhalten, was mit Anreizen in diesen Spielen belohnt wird, vorherzusagen. Das ist ein System der Sklaverei. Die Sklaven werden dazu angeregt, miteinander um die Krumen zu kämpfen. Das System schützt Knappheit. Es werden künstliche Stressoren geschaffen. Wir lernen, die Regeln dieser Spiele nicht in Frage zu stellen, sondern gemäß dieser Regeln zu spielen mit den Optionen, die uns als alternativlos präsentiert werden. Die Unterhaltungsindustrie hat das weiterentwickelt. Das ist alles, was wir tun können auf dem Weg zu einer apokalyptischen Zukunft. Wir müssen uns anpassen, wir müssen überleben um jeden Preis. Das Überleben um jeden Preis, das Überleben des Stärkeren in einer postapokalyptischen Welt ist das, was uns eingetrichtert wurde. Solange man überlebt, ist das Leben lebenswert. Uns wurde eingetrichtert, nicht zu fragen, warum oder wieso wir hier sind. Wir haben gelernt, es gibt keine Lösung. Wir müssen einfach die immer düsterere Zukunft als unveränderlich hinnehmen. Unser Leben ähnelt somit dem einer Laborratte. Diese hat auch keinen Einfluss auf die Spielregeln des Spiels, das sie spielen muss, und kämpft lediglich um das Überleben. Freiheit kann erreicht werden, wenn wir die Goldmedaille in dieser apokalyptischen Olympiade gewinnen. Bei der Freiheit geht es nicht mehr darum, sich gegen die Unterdrückung und Sklaverei einer Gesellschaft auszulehnen. Es geht darum, der Beste zu werden, sich so zu verhalten, wie die Steuern es möchten. Das Gesetz des Stärkeren nach Darwin in vollster Vollendung. Gibt es eine dystopische Zukunftsvision, die sich nicht aus Hollywood-Science-Fiction-Filmen speist? In unserem Hirn werden immer mehr Bilder durch die Unterhaltungsindustrie gemalt. Sind wir wirklich Herr unserer eigenen Gedanken, wenn wir es erlauben, dass diese Bilder in uns gezeichnet werden? Harari hat gesagt, die beste Nutzen für die nutzlosen Menschen sei es, ihnen Drogen zu geben und sie Videospiele spielen zu lassen. wenn man der Theorie, der Spieltheorie der Kybernetik folgt, dann sind wir bereits dort. Das sind aber nicht humanoide Computer, das sind Menschen, die sich an die Regeln des Spiels halten, das kreiert wurde, um sie zu versklaven. Sie haben sich entschieden, künstlichen Parametern zu folgen, die für sie geschaffen wurden. Sie halten das Spiel für realer als die Realität. Schauen wir uns einige von Hararis Formulierungen an. Er hat einige Schlüsselkonzepte definiert. Die Herren der Gesellschaft verlassen sich auf Daten. Wenn sich zu viel Daten in den Händen zu weniger konzentrieren, dann teilt sich die Menschheit diesmal nicht in Klassen, sondern in Spezies. Es wird eine höhere Spezies geben. Diese werden nicht nur Computer, sondern auch menschliche Wesen und andere Lebensformen hacken können. Man braucht einfach ausreichend biometrische Daten. Diese lassen einen wissen, was Menschen denken, was sie motiviert, was sie wünschen. Man kann also quasi ins Gehirn schauen. Was sagt Harari weiter? Organismen sind biochemische Algorithmen. Wir lernen, diese Algorithmen zu entschlüsseln. Wenn Infotech und Biotech zusammenkommen, dann gibt uns das die Möglichkeit, Menschen zu hacken. Eins der wichtigsten Werkzeuge beim Sammeln dieser Daten zum Verständnis von biometrischen Daten sind biometrische Sensoren. Falls Sie nicht wissen, was das ist, dann sind das Sensoren, die zum Beispiel Herzschlag, Blutdruck, Atemfrequenz, Puls und so weiter messen. Wenn man etwas hacken kann, kann man es auch verändern. Die Evolution durch natürliche Auswahl wird nun durch Intelligent Design ersetzt. Das macht nicht irgendwie ein Herr über den Wolken, sondern das machen wir selber. Und unsere Clouds, die IBM Cloud, die Apple Cloud, das sind die neuen Kräfte, die die Evolution voranbringen. Sexuelle Orientierung oder politische Ausrichtung werden als Beispiel angeführt. Harari hält Menschen für einfach gestrickt. Vielleicht ist er selber einfach gestrickt. Aber dies ist eine niedrigere Form der Existenz, eine Existenz als Tier. Harari behauptet, dass man weiß, was Angst auslöst, was Wünsche auslöst und so weiter aufgrund von biometrischen Daten. Aber können die tiefsten Gedanken anhand dieser Daten wirklich erkannt werden? Könnten diese Daten wirklich auch die Gedanken von Leibniz, Schiller oder Goethe entziffert haben? Die Antwort ist ein klares Nein. Das Konzept der biologischen Algorithmen, der Spieltheorie, dienen unserer Versklavung. Wir sollen uns in diesen einfachen Begriffen betrachten. Ein biologischer Algorithmus sagt das Gleiche, was vorher anhand der DNA argumentiert wurde. Man kann sein Schicksal nicht ändern. Das Schicksal ist vorherbestimmt. Einen freien Willen gibt es nicht. Deswegen sollen Menschen dumm gehalten werden. Wir sind einfach nur Fleisch. Wir wollen Freude. Wir wollen das Gehirn zufriedenstellen. Dann sind wir vorhersagbar, dann kann man uns kontrollieren. Lügendetektoren nutzen die gleichen Messungen, die Biosensoren messen, Blutdruck, Herzfrequenz, Pulsfrequenz und so weiter. Aber die Testergebnisse sind vor Gericht nicht zugelassen. Wissenschaftlich sind sie nicht verlässlich, erfüllen die Gerichtsstandards nicht. Es wurde gezeigt, dass man einen Lügendetektortest bestehen kann, obwohl man lügt und dass man die Wahrheit sagen kann und der Lügendetektor zeigt trotzdem eine Lüge an. Harari verwendet aber diese biometrischen Sensoren, die letztendlich das Gleiche messen. Und er sagt, sie können uns irgendwie Hinweise darauf geben, was in unserem Hirn vor sich geht. Wenn ein Lügendetektor vor Gericht nicht zulässig ist, warum sind wir dann bereit, Hararis Vorhersagen für die Zukunft Glauben zu schenken? Man möchte, dass wir glauben, dass jemand Kontrolle über uns hat, damit wir uns nicht auflehnen. Wenn man ein mentales Gefängnis errichtet, dann braucht man keine echten Wände mehr. Hier ein Beispiel eines mentalen Gefängnisses, das Jeremy Bentham, ein englischer Philosoph, eine hedonistische Mathematik erfunden hat und ein Panoptikum erfunden hat, geprägt hat, ein Wächter in der Mitte eines Gefängnisses. Die Insassen wissen nicht, ob der gerade in ihre Richtung schaut, deswegen benehmen sie sich alle. Sie regulieren sich eigentlich selber aufgrund dieses Wärters. Wenn wir unser eigenes mentales Gefängnis glauben, dann braucht es kein echtes Gefängnis mehr. Dann haben wir bereits verloren, bevor wir überhaupt versucht haben zu kämpfen. Das bringt mich zur Frage, kann man Menschen hacken? Menschen kann man nicht hacken, aber man möchte es uns glauben machen. Was bietet denn Harari als Lösung an, 2 Jahre nach seinem Vortrag am World Economic Forum? Eine Weltregulierung. Wer soll diese Technologie regulieren? Nun, die Regulierung der Welt oder eine Weltregulierung sei die Antwort. Bei der Antwort ist man vorsichtig, aber letztendlich möchte das World Economic Forum selbst die Welt regulieren. Singapur hat sich mit dem World Economic Forum dazu bereit erklärt, KI zu integrieren. Wenn wir das WEF zu den Herren unserer Welt machen, dann ist unser Schicksal tatsächlich besiegelt. Gebiert eine moderne Wissenschaft tatsächlich eine moderne Religion, eine moderne Utopie? Harari hat auch gesagt, die Bibel bietet uns keine Antwort auf die Frage, was tun wir, wenn Menschen der Wirtschaft nicht mehr nützen? Da braucht es neue Ideologien, neue Religionen. Und diese werden aus dem Silicon Valley kommen und nicht aus dem Nahen Osten. Hier wird es Visionen geben auf der Grundlage von Technologien. Das, was die alten Religionen versprochen haben, Glück, Gerechtigkeit und ewiges Leben. Aber das wird es hier auf der Erde geben, nicht erst nach dem Tod mit der Hilfe irgendeines übernatürlichen Wesens. H.G. Wells war der Erste, der von dieser Idee einer modernen Religion sprach, nachdem die Wissenschaft zu einer Religion geworden war. Die Religion wurde immer noch als wichtiges Werkzeug betrachtet, aber es ging nicht mehr um den Schöpfer. Es ging darum, die Menschen zu verehren. In seinem Buch The Open Conspiracy Blueprints for a World Revolution, offene Verschwörung, Blaupausen für eine Weltrevolution, hat er keinen Skrupel, seine Trilogie zu als neue Bibel darzustellen. T.H. Huxley war sein Mentor und so war Wells auch von Darwin und Malthus inspiriert. In Offene Verschwörung schrieb er, ich habe bereits erzählt, wie eine Gruppe von Schriften entworfen habe, um die notwendigen Ideen der neuen Zeit in einer Form zu verkörpern, die dem gegenwärtigen Lesepublikum angepasst ist. Ich habe sozusagen eine Art provisorische Bibel für einige Faktoren in der offenen Verschwörung geschaffen. Im Grunde muss die offene Verschwörung eine intellektuelle Wiedergeburt sein. Die offene Verschwörung steht einer existierenden Regierung nicht notwendigerweise entgegen. Es ist eine kreative, organisierte Bewegung, keine anarchistische. Sie möchte Formen der menschlichen Organisation nicht zerstören, sondern sie zu einer gemeinsamen Weltregierung zusammenbringen. Die League of Nations, die Bewegung, die Geburtenkontrolle fordert, sind Teile einer Bewegung, die zusammengeführt werden muss. Wenn die Idee von der Vorstellungskraft der Menschen Besitz ergreift, die offene Verschwörung wird eine enzyklopädische Konzeption des modernen Wirtschaftskomplexes als ein labyrinthisches Pseudosystem aufbauen, das schrittweise Verschwendung beseitigt und sich über eine Vielzahl von Kanälen zur Einheit, zur Klarheit des Zwecks und der Methode zu reichlicher Produktivität und effizienten sozialen Diensten hinarbeitet. Es wird mehr sein, als sie waren. Es wird eine offene Weltreligion sein. So weit verbreitet wie Sozialismus und Kommunismus. Es wird die Stelle dieser Bewegungen einnehmen. Mehr sein, als sie waren. Es wird eine Weltreligion sein. Diese lose, assimilierende Masse von Bewegungen, Gruppen und Gesellschaften wird definitiv und offensichtlich versuchen, die gesamte Weltbevölkerung zu verschlingen und die neue menschliche Gemeinschaft zu werden. Einfach um das klarzustellen, die Referenzen auf Kommunismus und Sozialismus lassen sich durch die Arbeit von Georges Seren am besten verstehen. Er hat untersucht, wie Sozialismus und Kommunismus verzerrt werden können, um eine faschistische Perspektive zu rechtfertigen. Die italienischen Faschisten haben sich auf diese Arbeit gestützt. Deswegen nennen sie sich auch Nationalsozialisten, bevor die Welt sie als italienische Faschisten bezeichnete. Darauf gehe ich in meinem Buch weiter ein. H.G. Wells war an der profaschistischen Bewegung in Großbritannien bezeichnet und setzte sich für eine wissenschaftlich dominierte Welt ein. Er sagt, eine Weltgemeinschaft kostet natürlich einen Preis und wer weiß schon, was dieser Preis sein wird in Bezug auf Leid und Blut. Er schrieb eine Science-Fiction-Geschichte, Der erste Mann auf dem Mond, The World Man in the Moon, und das Weltengehirn definiert das, was er als ideale Gesellschaft ansieht, eine Kolonie von Ameisen. Bei Der erste Mann auf dem Mond gibt es 8 Subspezies, die jeweils die Fähigkeiten haben, die sie brauchen, um ihrer Gemeinschaft am besten zu dienen. H.G. Wells stellte auch eine Verbindung zwischen Kopfgröße und Intelligenz her. Und die intelligenten Mitglieder der Gesellschaft hatten also riesige Köpfe. Das war der Traum von Wells für ein stabiles System für die Welt. Inspiriert wurde er durch Aldous Huxley und seine biologische Hierarchie von seinen Alphas, Betas, Alpha Plus und so weiter. Dann gab es die Kontrolleure der Welt und diese stellte er sich eben auch mit riesigen Köpfen vor. Was definiert nun Menschlichkeit? Hier möchte ich C.S. Lewis' Evolution of Man heranziehen. Er hat eine Science-Fiction-Trilogie geschrieben, die viele von Ihnen vielleicht nicht kennen. Und es handelt sich hierbei um eine Reaktion auf das, was H.G. Wells produziert hat. The Abolition of Man, die Abschaffung des Menschen, ist ein Aufsatz, den er als Reaktion auf diesen transhumanistischen Trend geschrieben hat, der in den 30er Jahren entstand. Er erkannte, in welche Richtung es ging. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Trilogie und The Abolition of Man, die Abschaffung des Menschen, zu lesen. Er beginnt mit der Annahme, gehen wir mal davon aus, Sie waren erfolgreich. Es ist Ihnen gelungen, vollständige Kontrolle zu übernehmen. Sie haben unsterbliche Götter geschaffen. Sie haben die alten Götter ersetzen können. Er schreibt, in welchem Sinne ist der Mensch im Besitz einer zunehmenden Macht über die Natur in dieser neuen Welt? Es handelt sich um ein Gedankenexperiment. Er hat nicht gesagt, das wird passieren. Das Endstadium ist erreicht, wenn der Mensch durch Eugenik, durch vorgeburtliche Konditionierung und durch eine Erziehung und Propaganda, die auf einer perfekt angewandten Psychologie beruht, die volle Kontrolle über sich selbst erlangt hat. Die menschliche Natur wird der letzte Teil der Natur sein, der sich dem Menschen unterwirft. Die Schlacht wird dann gewonnen sein. Die Schlacht wird tatsächlich gewonnen sein. Aber wer genau wird sie gewonnen haben? Sie, diese Konditionierer, sind überhaupt keine Menschen im alten Sinne. Sie sind, wenn man so will, Menschen, die ihren eigenen Anteil an der traditionellen Menschheit geopfert haben, um sich der Aufgabe zu widmen, zu entscheiden, was Menschlichkeit fortan bedeuten soll. Gut und schlecht sind Worte ohne Inhalt. Denn von ihnen soll der Inhalt dieser Worte fortan abgeleitet werden. Wie weit sie auch zurückgehen oder nach unten gehen, sie können keinen Boden finden, auf dem sie außerhalb des Tao stehen können. Auf das Tao gehe ich da später noch ein. Jedes Motiv, nach dem sie zu handeln versuchen, wird sofort zur Petitio. Auf Lateinisch bedeutet das die Frage aufwerfen, ein informeller Fehlschluss. Es ist nicht so, dass sie schlechte Menschen sind. Wenn sie aus dem Tao heraustreten, treten sie ins Leere. Auch ihre Untertanen sind nicht unbedingt unglückliche Menschen. Sie sind überhaupt keine Menschen. Sie sind Artefakte. Die letzte Eroberung des Menschen hat sich als die Abschaffung der Menschheit erwiesen. Er sagt, wenn alles, was sagt, es ist gut, entlarvt wurde, bleibt das übrig, was sagt, ich will. Die Konditionierer müssen daher dazu kommen, einfach durch ihr eigenes Vergnügen motiviert zu sein. Diejenigen, die außerhalb aller Werturteile stehen, können keinen Grund haben, einer ihrer eigenen Impulse einem anderen vorzuziehen, außer der emotionalen Stärke dieses Impulses. Nach der Logik ihrer Positionen müssen sie ihre Impulse einfach so nehmen, wie sie kommen. Aus dem Zufall. Und mit Zufall ist hier die Natur gemeint. Ihr extremer Rationalismus, der alle rationalen Motive durchschaut, macht sie zu Kreatieren mit völlig irrationalem Verhalten. Wenn man dem Tao nicht gehorchen will oder Selbstmord begehen will, bleibt nur dem Impuls zu folgen. Im Moment des Sieges des Menschen über die Natur ist also die gesamte Menschheit einigen einzelnen Menschen unterworfen. Und diese Individuen sind selbst dem unterworfen, was in ihnen rein natürlich ist, ihren irrationalen Impulsen. Die Natur, unbeeinflusst von Werten, beherrscht diese Konditionierer und durch sie die gesamte Menschheit. Die Eroberung der Natur durch den Menschen entpuppt sich also im Augenblick der Vollendung als die Eroberung des Menschen durch die Natur. Jeder Sieg, den wir zu erringen schienen, hat uns Schritt für Schritt hier hingeführt. Alle scheinbaren Rückschläge der Natur waren nur ein taktischer Rückzug. Wir dachten, wir würden die Natur zurückdrängen, aber sie lockte uns weiter. Es sah aus, als würde sie die Hände ausstrecken, sich ergeben, aber sie öffnete ihre Arme, um uns für immer zu umarmen. Wenn die vollständig geplante und konditionierte Welt mit ihrem Tal als bloßes Produkt der Planung entsteht, wird die Natur nicht mehr von der widerspenstigen Spezies beunruhigt werden, die sich vor so vielen Jahren gegen sie erhoben hat. Sie wird nicht mehr von ihrem Geplapper über Wahrheit und Barmherzigkeit und Schönheit und Glück gestört werden. Und wenn die Eugenik wirklich effizient genug ist, wird es keine zweite Revolte geben, sondern alle werden sich unter den Konditionierern wohlfühlen und die Konditionierer unter ihnen, bis der Mond untergeht oder die Sonne kalt wird. Die Eroberung der Natur durch den Mensch wird zur Eroberung des Menschen durch die Natur. Wenn sie das Tao verlassen, treten sie ins Leere. All diese ehrgeizigen Ziele, die sie als neue Götter der Welt verfolgten, erreichen ihr Ziel nicht. Sie wollen das Unmögliche erreichen. Man kann die Gesetze des Universums nicht neu schreiben. Icarus mit seinen Wachsflügeln hat sich ebenfalls selbst zerstört, als der Mensch Gott spielen wollte. C.S. Lewis schreibt weiter, und das gehört eigentlich davor, aber ich wollte das gerne ans Ende meines Vortrags stellen, weil es hier um die Wahrheit geht. The Abolition of Man ist ein Gedankenexperiment, um zu zeigen, wohin uns unsere Illusionen führen. C.S. Lewis schreibt in Das Tao, es sieht in der Tat so aus, als auf eine Ethik, die auf dem Instinkt basiert, dem Innovator alles gibt, was er will, und nichts, was er nicht will. Es geht um diese neue Welt. In Wirklichkeit sind wir keinen einzigen Schritt weitergekommen. Das wird hier als unreflektierter oder spontaner Impuls, der von den Mitgliedern einer bestimmten Spezies weiterhin empfunden wird, gesehen. Inwiefern hilft uns der so verstandene Instinkt, echte Werte zu finden? Wenn man uns sagt, wir sollen unserem Instinkt gehorchen, ist das so, als ob man uns sagen würde, gehorchen Sie Menschen. Menschen sagen unterschiedliche Dinge, aber auch unsere Instinkte befinden sich im Konflikt miteinander. Jeder Instinkt wird, wenn man auf ihn hört, glücklich sein auf Kosten aller anderen. Und die Vorstellung, dass wir an eine höhere Instanz uns an eine höhere Instanz wenden als die Instinkte, ist zum Scheitern verurteilt. Schließlich zeigt sich die Wahrheit, dass die Erneuerer weder eine Operation mit Tatsachenbehauptung noch in einem Appell an den Instinkt die Grundlage für ein Wertesystem finden können. Keines der von ihnen geforderten Prinzipien ist dort zu finden. Sie sind alle anderswo zu finden. Alle innerhalb der vier Meere sind Brüder, sagt Konfuzius. Tut anderen das an, was ihr wollt, dass man euch antut, sagte Jesus. Alle Grundsätze, die die Erneuerer der Nachwelt, die Gesellschaft oder die Spezies benötigen, finden sich seit jeher im Tao, aber nirgendwo anders. Der Erneuerer greift die traditionellen Werte des Tao an, um etwas zu erteidigen, von dem er zunächst nicht annimmt, dass es in einem besonderen Sinn rationale oder biologische Werte sind. Aber wie gezeigt wurde, sind alle Werte, die er bei seinen Angriffen auf das Tao verwendet und sogar behauptet, sie würden es ersetzen, selbst vom Tao abgeleitet. Wenn das Tao fällt, fallen alle eigenen Wertvorstellungen mit ihm. Keine einzige von ihnen kann eine andere Autorität als die des Tao beanspruchen. Nur solche Fetzen des Tao, die er geerbt hat, ist er in der Lage, überhaupt anzugreifen. Und jetzt komme ich zur letzten Folie. Da ich keine Antwort auf diese Frage erkennen kann, ziehe ich folgende Schlussfolgerungen. Dieses Ding, das ich der Einfachheit halber Tao genannt habe, das andere vielleicht Naturgesetz oder traditionelle Moral oder Grundsätze der praktischen Vernunft oder die ersten Plattitüden nennen, ist nicht eines unter einer Reihe von möglichen Wertesystemen. Es ist die einzig mögliche Quelle für Werturteile. Wenn es abgelehnt wird, wird Wert an sich abgelehnt. Wenn es beibehalten wird, wird Wert beibehalten. Der Versuch, es zu widerlegen und ein neues Wertesystem an seine Stelle zu setzen, ist ein Widerspruch an sich. Ein neues, radikales Wertsystem hat es und wird es in der Weltgeschichte nie geben. Die Rebellion der neuen Gehen des Tao ist eine Rebellion der Äste gegen den Baum. Wenn die Äste gewinnen, dann stellen sie fest, sie haben sich selber zerstört. Der menschliche Geist kann keine neuen Werte erschaffen. Er kann auch keine neue Grundfarbe erfinden, keine neue Sonne schaffen oder keinen neuen Himmel, in dem sie sich bewegt. Es gibt einen Unterschied zwischen echtem moralischen Fortschritt und Innovation. Vom konfuzianischen, was du nicht willst, was man dir tut, das führt auch keinem anderen zu, bis zum Christlichen, was du willst, dass man dir tu, das ist ein Fortschritt. Die Moral von Nietzsche ist lediglich eine Innovation, eine Neuerung. Das erste ist ein Fortschritt, weil niemand die Gültigkeit der alten Maxime leugnete. Jeder, der die alte Maxime akzeptierte, erkennt die neue als eine Erweiterung desselben Grundsatzes. Wer sie ablehnte, musste sie als überflüssig ablehnen, als etwas, das zu weit ging, nicht als etwas, das einfach im Gegensatz zu den eigenen Wertvorstellungen stand. Die nietzscheanische Ethik kann nur dann akzeptiert werden, wenn wir bereit sind, die traditionelle Moral als bloßen Irrtum zu verwerfen und uns dann in eine Lage zu versetzen, in der wir überhaupt keinen Grund für Werturteile finden können. Ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der zu uns sagt, wenn ihr gerne frisches Gemüse esst, dann baut es doch einfach selber an. Und einem Mann, der sagt, werft das Brot weg und versucht stattdessen Ziegelsteine und Tausendfüßler zu essen. Wer den Geist des Tao versteht, wer sich von diesem Geist leiten lässt, kann ihn auch in Richtungen lenken, die dieser Geist selber verlangt. Nur diejenigen können wissen, was diese Richtungen sind. Schließen möchte ich mit folgendem: Lassen Sie sich nicht in die Irre führen von denjenigen, die heute behaupten, sie hätten die Wahrheit gepachtet. Das alles ist auf ziemlich tönernen Füßen gebaut. Die Entdeckungen, die auf verschiedenen Bereichen stattgefunden haben, haben unser Leben verbessert, haben uns erlaubt, Schönheit wahrzunehmen, die nur durch höhere Bildung entsteht. Wenn wir das leugnen, dann leugnen wir einen Teil von uns selbst. Schiller hat über Wilde, über Barbaren gesprochen. Er hat gesagt, Menschen können entweder wilde sein, wenn die Gefühle die Grundsätze bestimmen, oder als Barbar, wenn wir uns überzeugen können, dass wir edler sind als Wilde oder Barbaren, dann lassen wir uns nicht mehr von unseren Trieben lenken. Ein Herrschaftssystem möchte nicht, dass wir ein Konzept einer gerechten und schönen Gesellschaft verteidigen. In einer solchen Gesellschaft müsste die Rede nicht zensiert werden, wenn es gar kein Bedürfnis gibt, bestimmte Dinge zu äußern. Der Missbrauch der Technologie entspricht dem, was die herrschenden Strukturen für unsere Gesellschaft wollen. Wir dienen heute dem Finanzsystem, dem Bildungssystem. Wir schreiben die Geschichte neu. Wir zensieren die Geschichte. Unsere Wissenschaft ist übernommen werden. Wir erleben nicht nur eine Technologiekrise, sondern eine existenzielle Krise. Eine existenzielle Krise können wir nicht überwinden, wenn wir einfach bestimmte Dinge aus unserem Leben verbannen. Wir müssen wieder in Kontakt mit unserem besseren Selbst treten. Wir dürfen nicht einem System dienen, was die Tyrannei stützt. Die Tyrannei braucht keine fortschrittliche Technologie, um zu existieren. Die Tyrannei existiert dort, wo Menschen nicht frei und in Würde leben. Das ist die Krise, vor der wir heute stehen. Es ist im Interesse der Kontrolleure, dass wir die Situation als ausweglos sehen. Einer solchen Zukunft werden wir uns nicht entgegenstellen, wenn wir mental bereits am Boden sind. Wir werden nicht für eine bessere Zukunft kämpfen, wenn wir denken, eine bessere Zukunft ist unmöglich. Wir werden uns damit zufrieden geben, im Augenblick zu leben und hoffen, dass wir das Unvermeidliche so lange wie möglich herauszögern können. Die Doktrin der modernen Wissenschaft und der modernen Religion ist nicht das, was uns leiten sollte. Schönheit und Wahrheit sollte uns leiten. Wir sind angelogen worden, damit man uns leichter kontrollieren und steuern kann. Jeder Einzelne hat zu entscheiden, ob er diese künstliche Realität verlassen möchte und stattdessen an dem teilhaben will, was wirklich menschlich ist. Unsere Freiheit, unsere Befreiung von der spirituellen Folter ist möglich, wenn wir unsere wahre Natur, unser wahres Wesen erkennen. Nicht als Wilde, nicht als Barbaren, sondern unser edles Selbst, so wie Schiller es in seinen Briefen geschrieben hat. Durch Schönheit erreichen wir Freiheit.